Sonntag. Sie hören die Rundfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Pumpkin Spice Latte. Unser heutiges Thema ist Cozy Horror.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder in der Halloween-Saison angekommen. Und ja, eigentlich war das ein Gespräch des Sommers, das wir uns für heute aufgehoben haben. Nämlich Cozy Horror als Konzept und Genre, was sehr gut zu Halloween passt. Also es ist eine Begrifflichkeit, wo Leute angefangen haben, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber auf jeden Fall eine Art von Horrormedien und Ästhetik zu beschreiben. Und ja, ich denke, in erster Linie ist es halt Horror, der den Eskapismus in den Mittelpunkt stellt und eben ja dieses cozy Gefühl, also Gemütlichkeit im Grunde, die durch Horror vermittelt wird.
Ja, also eher der wohlige Schauer, der leichte Grusel, eben was sehr viele bei Halloween oder mit Halloween verbinden, was oft da mehr, auch mehr im Mittelpunkt steht als ja irgendwelche blutrünstigen Sachen, die darauf abzielen zu verstören oder einen in Unsicherheit bringen wollen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, dass da viele Momente der Unsicherheit rausgenommen werden. Es sind viel mit Bekanntem gearbeitet. Und es ist halt was, wo man, obwohl es Horror ist, ein glückliches Ende erwarten kann. Retardierende Momente, in denen der Schock, der Schrecken wieder aufgebrochen wird und eben auch, ich sag mal, zwischenmenschlich angenehme Beziehungen zwischen den Figuren. Und ja, es ist jetzt vielleicht etwas, was als Begriff neuer diskutiert wird, aber ich glaube, es beschreibt auch was wir schon sehr lange machen, so als Menschheit, Kultur, wie auch immer.
Ja, ja.
Also dieses Schauergeschichten, die bei Kerzenlicht oder einem Lagerfeuer oder wie auch immer erzählt werden, halt in so einer gemütlichen Atmosphäre, irgendwie in eine Decke eingewickelt, Gruselromane lesen oder Filme sehen. Also dieses sich bewusst, aber in einer angenehmen Umgebung den Gefühlen von Horrormedien auszusetzen.
Ja, und also dieses Grauen zu brechen durch eine cozy Atmosphäre wird halt beim Cozy Horror einfach auch auf das Inhaltliche übertragen. Also wir haben es nicht nur, wir schaffen uns eine cozy Atmosphäre, um den Horrorfilm oder das Gruselbuch zu rezipieren, sondern wir haben auch innerhalb des Mediums cozy Momente oder einfach Dinge, die den Horror und den Grusel vielleicht abschwächen oder zumindest in eine Perspektive setzen, sodass es diesen wohligen Moment beibehält.
Ich denke, Beispiele, wir haben über die Addams Family schon eine ganze Folge gemacht. Da ist, glaube ich, viel Cozy Horror drin, bis zu einem gewissen Grad. Etwas, was oft genannt wird, wäre Over the Garden Wall, also eine Zeichentrickserie mit so einer sehr halloweenigen Ästhetik. Tim Burton-Filme machen, glaube ich, oft so Cozy Horror-mäßige Sachen, ein paar andere Sachen zu nennen. Mooncakes als Comic oder Welcome to Night Vale, so als hörbuchiger Podcast. Das sind ja alles Sachen, die nicht so super gruselig sind. Und in Büchern gibt es da auch viele Beispiele. Ich glaube, es ist ein Genre, das in Büchern fast am meisten absichtlich hergestellt wird. Wobei es da eben auch, wenn man jetzt Ray Bradbury's Something Wicked This Way Comes sich ansieht, was halt auch an Halloween spielt. Das ist halt sicherlich nicht als Cozy Horror formuliert worden, aber arbeitet eben auch sehr mit diesen bekannten Amerikaner-Elementen und so etwas und schafft halt diese Art von Atmosphäre. Und dann gibt es natürlich jetzt neuere AutorInnen, die sich da bewusster dran versuchen. Keine Ahnung, einfach weil es als Titel schon sehr passend so einen Bogen schlägt, würde ich The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires nennen.
Ja, man muss auch sagen, die ganze Goth- und Psychobilly-Ästhetik hat auch oft was von Cozy Horror. Ja. Also es spielt zumindest sehr viel rein, gerade wenn man jetzt auch die Tim Burton und Adams Family Sachen sich ansieht. Das spielt schon alles zusammen. Und deswegen kann man nun wirklich nicht behaupten, dass es was Neues wäre.
Nein, es ist halt auch, also ja, wenn man eben Goss rumläuft und so, aber dann in einem Café Tee trinkt und so etwas. Ja. Es ist halt schon klar, dass die Leute nicht wirklich Angst vor ihm haben. Oder dass man nicht wirklich Leute verstört, aber das Aussehen halt trotzdem für sich eine, ja, eben auch eine Zugehörigkeit schafft, genau wie halt Psycho Billy sich an so 50er-Jahre-Ästhetik und oldschoolige Horrorfilme hochzieht. Mhm. Aber eben, ich bin mir komplett sicher im Wissen, dass das niemanden schockiert, so wirklich. Sagt, der Mann hat eine sehr hohe Tolle und hat einen Zombie auf seinem T-Shirt, wie gruselig. Ein absoluter Außenseiter der Gesellschaft. Mhm.
Also ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Leute draußen, die das wirklich gruselt, weil es tut mir sehr leid für die, weil die irgendwie auch am Punkt vorbei wahrnehmen.
Ja, oder halt wenn du eben ein tanzbares Lied über irgendwelche Vampire und Zombies machst.
Ja.
Das ist halt, der Inhalt des Liedes soll ja nicht wirklich Leute verstören, sondern eben, also es arbeitet mit der Ästhetik und der Thematik und holt die Menschen ab. Aber es begeistert auf einer anderen Ebene, als eben, dass es nur für sich gruselig ist oder dass es ein Horrormedium ist. Es nutzt halt die Ästhetik des Horrors, um etwas anderes auszudrücken. Und ich glaube, das ist, was Cozy Horror bis zu einem gewissen Grad auch macht, nur eben auf einer erzählerischen Ebene. Und die Zielgruppe kann sich da durchaus auch überschneiden.
Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal so rein, im Vornherein, Jasmin und ich hatten oft Probleme, über Horrorthemen zu sprechen, also gerade in Medien, weil ich, wann immer mir Dinge gefallen haben als Medium, ich das meistens nicht als Horror einsortiert habe. Mein Verständnis von Horror war sehr geprägt von diesem schockdominierten, was so in den 90ern, 2000ern auch gerade sehr beliebt war. Viel Slasher, viel Splatter. Und es muss möglichst schockierend sein und möglichst unangenehm sein. Und dann ist es richtiger Horror. Und in meinem Kopf war natürlich eine komplette Trennung von so cozy, gruseligen Sachen. Also einfach Dinge, die eben Horrorelemente haben. Und Horrorfilme sind aber nur dieses unangenehme Splatter-Zeug, womit ich halt einfach nichts anfangen kann.
Ja, ich glaube, es ist halt auch älter als die 90er Jahre. Also wir haben uns jetzt in der Vorbereitung den Trailer zu Texas Chainsaw Massacre, also den Deutschen, angeguckt. Der Film heißt da Blutgerichte Texas und wirbt damit. Ein Film, bei dem sie sich nach 20 Minuten schon wünschen, dass er vorbei ist.
Und ja, dann denke ich mir ja wahrscheinlich und dann würde ich ausmachen.
Ja, das ist halt komplett auf dieses so Durchhalten und das ist ganz, ganz schlimm und drastisch. Und es gibt eine Art von Horrorfans, die sich das auch einfach wünschen, dass für die das irgendwie ein Genre ist, das komplett in Extremen lebt.
Ja, und das hat mich einfach nie angesprochen. Und die Genrebezeichnungen sind halt eben auch sehr von Sprache abhängig, offensichtlich. Und im Deutschen wird halt vieles, was jetzt unter Cozy Horror gruppiert wird, schon lange einfach als Grusel bezeichnet. Und wenn man jetzt an Gruselfilme denkt, wenn man danach sucht, kommen auch alle Horrorfilme. Aber es kommen auch, man denkt halt auch viel an so Kinder- oder Teenie-Filme, die so ein bisschen gruselig sind oder diese Gruselelemente aufnehmen.
Und ja, oder Abenteuerfilm mit Gruselelementen, so ist wie die Mumie. Es ist ja, genau. Es nutzt halt eines der klassischen Universal-Monster, aber ist halt eben eher so ein palpiger Abenteuerfilm mit Gruselelementen.
Genau. Und ich habe zum Beispiel damals Sleepy Hollow im Kino gesehen und ich habe das nie als Horror wahrgenommen. Ich habe das niemals wahrgenommen, dass es das ein Horrorfilm sein soll. Für mich war das, ja, Mystery Film mit ein bisschen Gruselanteilen.
Ja, aber ich sage mal, die kopflosen Untoten und Flüsse von Blut und Folterszenen und sowas hätten die einen Hinweis geben können, dass es da durchaus eine Genreverwandtschaft gibt.
Ja, hätte können, hat es nicht. Habe ich unter Grusel einsortiert. Und wie gesagt, das war bei mir komplett getrennt. Das waren zwei komplett verschiedene Dinge. Im Englischen ist das halt nicht so. Das, ja. Im englischen Sprachgebrauch ist das eins.
Genau, es ist halt schwierig, weil im Deutschen halt Grusel auch sehr lange einfach der Oberbegriff war.
Mhm.
Aber ja, was ich daraus schließen würde, jetzt abgesehen davon, dass Sprache sehr kontextbasiert ist und eben Genres nicht in allen Sprachen gleich funktionieren, halt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass Mystery im Englischsprachigen meisten Krimi ist, wo es darum geht, die Lösung herauszufinden. Und im Deutschen eben was ist, was schon so eine Krimi-Handlung hat, aber mit Übernatürlichem zu tun hat. Merkt man halt schon, dass es nicht immer eins zu eins übertragbar ist, aber die Diskurse befruchten sich gegenseitig und es entwickelt sich alles. Also es ist halt ein bisschen messy, wie über Genre gesprochen wird. Letztlich geht es auch, was verstanden wird, aber ja, mit dieser Trennung Grusel-Horror im Deutschen, die für dich offensichtlich wichtig war, aber jetzt eben auch der Neuschöpfung Cozy Horror als Begrifflichkeit, um etwas zu beschreiben im Englischen, scheint es ja wirklich einen Bedarf zu geben, abzugrenzen von eskapistischem Horror und verstörendem Horror.
Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass so der Anspruch besteht, wenn man als junger Mensch Grusel mag, dann mag man später auch Horror und wächst aus Grusel quasi heraus, so ein bisschen. Aha. Und das ist einfach nicht so. Für mich war es halt immer so, dieses Gruselelemente, ich fand die als Kind komplett faszinierend, habe das immer geliebt, vor allem in Verbindung mit so Fantastikelementen. Und Horror hat mich einfach nie gepackt, hat mich nie interessiert. Es ist nicht mal, dass ich da zu viel Angst krieg oder so, sondern es packt mich einfach nicht. Ich bin nicht invested. Und was oft dazu sorgt, dass ich es nur eklig und langweilig finde. Und Grusel dagegen fasziniert mich weiterhin. Also man wächst da nicht zwingend raus.
Ja, ich finde es auch interessant, dass anders als bei vielen anderen Genres wird bei Horror und Grusel ja ein Gefühl beschrieben.
Mhm.
Dass es auslöst. Und Cozy Horror verändert das Ganze ein bisschen, aber letztlich geht es auch da eben um das Gefühl, dass es auslösen soll. Also es ist halt sozusagen, es ist ziemlich zielgerichtet auf die Emotionen in der Beschreibung, wie diese Genres funktionieren, während halt sowas wie Slasher oder Splatter als Beschreibung von Horror eher ein Handlungselement darstellen. Mhm. Also es ist halt eben, hier gibt es einen einzelnen Serienmörder oder hier wird viel Blut vergossen. Oder Monsterhorror, hier ist halt irgendeine Kreatur im Zentrum. Das sind halt die Sachen, wie man Horror einordnet, aber das Gefühl Horror wird halt immer stehen gelassen. Und hier ist es dann eher mit Cozy sozusagen, ja, es nutzt die Ästhetiken von Horror, aber ein anderes Gefühl wird in den Mittelpunkt gestellt.
Ja.
Interessantes Muster, das sich da ja sozusagen durch Analyse entwickelt hat und was eine Bezeichnung gefunden hat durch Cozy Horror und auch interessant all dem, ja, zu sehen, welches Gefühl soll diese Art von Fiktion auslösen für mich. Und ja, es ist halt noch eine relativ junge Genrebezeichnung und wir werden sehen, sozusagen, ob da jetzt mehr draus erwächst, ob man da leichter jetzt Sachen finden kann, also sozusagen, ob es für dich irgendwann leichter werden wird, Horrormedien zu finden, die dir gefallen oder die Trennung zwischen Horror und Grusel schärfer wird, was auch immer.
Ja, wir werden sehen, was die Benutzung dieses Labels tun wird oder ob es einfach wieder in Versenkung verschwindet oder ob es sich dauerhaft etabliert als feste Bezeichnung.
Genau, es kann dann auch wieder verschwinden.
Ja. Deswegen schnell den Podcast gemacht, um noch drüber zu reden.
Genau, nur 4 Monate, nachdem es aktuell war, drüber zu reden.
Genau, genau.
Aber ja, wenn wir über Kerngefühle sprechen, die da drin sind, Eskapismus ist, glaube ich, ein wichtiges Element von Cozy Horror. Also Horror, der einen nicht daran erinnert, wie schlimm die Zeitumstände gerade sind. Und vielleicht auch das die Erklärung, warum es jetzt gerade etwas ist, über das Leute nachdenken.
Ja.
Aber ja, wozu diese Art für Eskapismus ins Gruselige sozusagen? Warum möchte ich mich vor etwas ängstigen, das keine reale Gefahr für mich darstellt, wenn es drumherum sehr viele beängstigende Dinge gibt?
Also Grusel zu mögen, Horror zu mögen und das Bedürfnis, das zu rezipieren, sind unabhängig davon, wie das reale Leben aussieht. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz stark. Und Eskapismus ist auch... Ja, manchmal ist vielleicht mehr Bedürfnis danach, wenn es gerade um einen herum schlechter aussieht, als wenn es super ist. Aber von vielen Leuten ist es einfach ein generelles Bedürfnis. Und nur weil man im realen Leben vielleicht irgendwas um sich hat, was auch scheiße ist und gruselig ist, heißt es nicht, dass das Bedürfnis nach Eskapismus in anderes Gruseliges oder andere Horrorwelten, dass das kleiner wird. Aber da möchte man sich vielleicht nicht unbedingt mit den gleichen Sachen beschäftigen wie im Alltag.
Ich glaube, dass das Bedürfnis nach Eskapismus bis zu einem gewissen Grad stärker oder wichtiger wird, wenn andere Dinge einen belasten.
Mhm.
Und eben die theoretische Beschäftigung mit Schrecken verliert halt ein bisschen das Theoretische, wenn das, was beschrieben wird, einen gerade real bedroht. Und
ja.
Ich glaube, eine Sache, die Cozy Horror abdecken kann, ist halt auch das Bedürfnis, dass Dinge auch mal gut enden dürfen.
Mhm.
Dass man sich einem lösbaren Problem stellt. Und das ist halt eben, ein Vampir ist vielleicht ein lösbareres Problem, als was einen sonst betrifft jetzt im Alltag. Also, wenn man sich
Themen... Sagst du jetzt so?
Ja. Nee, also, wenn man sich halt Themen anguckt, wie eben Pandemie, gesellschaftliche oder auch räumliche Isolation, Faschismus, Klimakatastrophen, Artensterben, Inflation. Passiert alles, lässt sich sicherlich symbolisch in Horrorgeschichten einbinden, aber es macht halt auch als Symbol wenig Freude. Und ja, wir haben in unserer Werwolf-Folge mal drüber gesprochen, dass so diese imaginierte Lösung von man könne das mit Gewalt oder vielleicht auch einem kleinen Völkermord lösen, nicht für alle angenehm ist.
Ja, ja.
Was bleibt dann, als eben sich vielleicht, wenn man eben das Bedürfnis hat, Horrormedien weiter zu konsumieren, welche zu schaffen, die letztlich dann weniger beängstigend sind als der Alltag? Weil der Alltag eben so extrem beängstigend geworden ist. Und ja, also wie möchtest du dir Katharsis halt vorstellen gerade, so wenn du...
Ja, es ist eben bei Sachen, die einen akut betreffen, ist eben Katharsis schwer vorstellbar. Und dann ist eine Lösung schwer vorstellbar. Und dann treibt man sich mit Dingen, die das besprechen, eventuell einfach nur tiefer in schlechte Gefühle rein. Und wenn man Eskapismus möchte, aber auch Grusel oder Horror möchte, dann ist was schöner, was andere Dinge bespricht, was lösbare Probleme bespricht, was Dinge bespricht, die einem fern sind, aber interessieren oder faszinieren. Und es kann dann halt extrem entspannend sein, sich für etwas gruseln zu können, was keine reale Entsprechung hat.
Ja, und es ist halt, glaube ich, auch ein Genre, das, so wie ich das jetzt in dem üblichen Diskurs habe, auch viele Frauen, marginalisierte Menschen anspricht. Und ja, nicht alles ist für alle Leute cozy.
Hm.
Also sozusagen nicht dieselben Elemente greifen für alle. Werwolf die Apokalypse, was ich Werwolf schon angedeutet habe, wo halt eben die Fantasie ist, wir können gegen Leute gewaltsam vorgehen und so, dass da halt eben auch so eine leicht faschistoide Ideologie mit durchkommt. Oder wenn halt ihr das Gruselige ist, du wirst für deine Identität verfolgt. Das können sich halt manche Leute sehr gut als eine Fantasie vorstellen und dann sich daran erfreuen als Eskapismus, weil es ihnen nicht passiert. Und für andere ist es halt einfach Alltag.
Mhm.
Ja, und ja, ich glaube, es ist auch einfach erschöpfend, wenn man dauerhaft wütend ist über die Welt und sein Leben fürchtet. Und man möchte halt auch nicht, dass alle Medien das auslösen. Und gleichzeitig bleibt halt auch vielleicht eine Vorliebe für Genres bestehen. Also, ich habe nicht aufgehört, mich für Horror zu interessieren, als die AfD über 15% lag in Umfragen.
Ja. Man ist dann zwar vielleicht seiner Wut auch wieder näher, aber das macht halt die Interessen nicht anders.
Genau. Und ich möchte halt dann nicht vielleicht Nazi-Horror sehen die ganze Zeit.
Ja. Same.
Oder es verliert halt auch das Ironische.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt. Wenn Dinge um einen herum passieren, sodass einem Themen nahestehen, kann man die schwerer als Eskapismus wahrnehmen, diese Themen, weil es zu viel auffühlt.
Ja, wieso? Haha, eine Nazi-Verschwörung möchte uns alle in den Untergang stürzen. Haha, da sitzt sie wieder, jetzt als Zombies. So, ja, cool. Also jetzt nicht, dass es halt eben alles nur um Faschismus und Nazis geht in Horror, der nicht cozy ist. Das ist ja was. Aber das ist ein eben als Beispiel, um bei diesem
ja.
zu bleiben. Das nimmt halt ein bisschen was raus. Oder halt dieses, ja, ich hier werden Leute mit meinen Eigenschaften eben, sind die Menschen von jemandem verfolgt und getötet und sie können nichts dagegen tun. Und das ist der Horror. Das Gruselige ist, du kannst nichts dagegen tun, du bist machtlos.
Ja, willkommen in meinem Alltag. Danke, wollte ich nicht dran erinnert werden.
Genau, das ist also diese Gefühle. Ja. Oder halt irgendwie so diese chronische Krankheiten-Sachen. Halt so, was jetzt gerade durch Covid ja nochmal eine. Da haben viele Leute Behinderungen erworben und dann sowas wie, ja, aber dein Körper verändert sich auf eine scheußliche Weise. Ja, schön, danke. Vielleicht ist Body Horror kein Eskapismus für mich in diesem Moment.
Aha.
Ja, hört uns Body Horror Folge dazu, wie Body Horror Queerness und so und sein kann, aber eben. Ja, ich glaube, das ist halt eine Vorstellung, die nicht für alle Leute dann.
Ja.
Nicht mehr, sozusagen, vieles ist nicht mehr theoretisch.
Genau. Und wenn, dann braucht es eben einen auflösenden Moment. Dein Körper verändert sich auf eine scheußliche Weise, aber du kannst etwas tun. Und dann kann es eben wieder Cozy Horror sein, wo du eine Lösung findest, wo du das Problem lösen kannst, wo du selbst tätig werden kannst, oder der Charakter, mit dem du dich infizierst, tätig werden kann und ein Happy End finden kann.
Ja. Und halt die Angst vor dem Unbekannten. Es fällt manchmal, glaube ich, mittlerweile auch schwer, sich was Unbekanntes auszudenken, was gruseliger ist als der Alltag.
Ach, gib mir ein paar Minuten.
Ja.
Gib dir ein paar Minuten, Jasmin, ich habe bei dir Horrorabenteuer gespielt.
Ja, es ist wenigstens davon hatte keine alltägliche Entsprechung. Also.
Das ist absolut wahr.
Ja. Genau, es war auch wenig von den Cozy, weil ich... Wenn ich Horror leite, also mache ich schon Unterschiede zwischen, das ist Horror und hat auch verstörende Elemente, dann hat es meistens irgendeinen Bezug zu irgendwas, realem auf eine Weise und hat auch Symbolik drin. Oder es ist halt Ästhetik und dann arbeitet es halt auf der ästhetischen Ebene. Aber ja.
Ja, lass uns kurz einmal, ich meine, es klang ja schon so ein bisschen durch. Ja. Wir sind offensichtlich beide eher interessiert an dem Thema.
Ja.
Also ich meine, für mich ist es ganz klar, der Begriff Cozy Horror schafft für mich ein bisschen Versöhnung zum Horrorgenre, weil ich eben immer diese Trennung hatte. Mhm. Und halt zu wissen, es gibt im Englischsprachigen jetzt auch einen Begriff, wo ich mit ausdrücken kann, was für Filme mich interessieren und welche oder was für auch Literatur und Spiele und so, was für mich sein könnte. Das finde ich gut. Es ist einfach etwas, was ein Bedürfnis, das ich eh die ganze Zeit schon hatte und das ich für mich ausdrücken konnte, auf Deutsch, jetzt eine offizielle Entsprechung für den internationalen Bereich bekommt. Mhm. Gefühlt. Weil ich meine, wie gesagt, Filme wie Sleepy Hollow, Die Mumie, auch Ginger Snaps und Carrie, ich liebe die. Die sind super. Wenn irgendwas als neuer Super-Horrorfilm angekündigt wird, hatte ich meistens einfach kein Interesse aufgrund dieser Ankündigung. Und das ist deswegen für mich ein jetzt sehr versöhnender Begriff, der meine Interessen aufzeigt.
Ja, Ist Carrie für dich
cozy? Carrie ist Horror. Aber nicht unbedingt.
Ich wollte fragen, ob es für dich cozy ist, aber das Horror ist, wo man weiß ich.
Ja, ja, ist es. Für mich ist Carrie cozy Horror.
Okay, ja. Ja gut, das Monströse sind halt eigentlich die MitschülerInnen und die extrem religiöse Mutter.
Ja, also für mich ist Carrie eine Rachefantasie.
Okay, ja, auf der Ebene. Ja, um jetzt nicht in die Besprechung abzugleiten.
Ja.
Wenn ihr eine detaillierte Besprechung von Carrie hören wollt, dann kann ich die aktuelle Folge von This Ends at Prom empfehlen, wo sie den Film besprechen.
Die muss ich auf jeden Fall auch noch hören.
Ja, aber dann verstehe ich aber, wie du da hinkommst. Wir hatten halt oft im Gespräch die Dynamik, dass du sozusagen alles, was du magst, ist kein Horror.
Ja.
Und auch wenn es halt ganz eindeutig eigentlich welcher ist. Aber ja, ich verstehe jetzt auch, sagen, wie praktisch Horrorwerbung oder wie das Verhältnis zum Genre als etwas, das man erträgt, versus etwas, was man genießt, da einen Unterschied macht.
Ja. Ja, und auch durch unsere ganze Vordiskussion verstehe ich jetzt mehr, wieso Jasmin bei manchen Filmen, die für mich auch immer noch kein Horror sind, darauf besteht, dass sie trotzdem ins Genre fallen. Wir sind unserer Definition von Horror, einer gemeinsamen Definition von Horror näher gekommen durch diese Diskussion. Durch unsere Vorbesprechung. Also, Cozy Horror bringt uns näher zusammen.
Nee, also, genau, bei mir ist es halt, was von den Begrifflichkeiten geht es mir letztlich darum, halt, was so zu beschreiben, dass Leute verstehen, worüber man redet und Muster aufzuzeigen. Das ist letztlich, wie ich Genre verwende und ich suche halt nicht das Extrem auf. Also, ich bin gerade eher erschöpft, was den Horror des Alltags angeht und das Erleben und bin deswegen eher an den Cozy-Horror-Sachen oder denen, die nur eine ganz dünne Symbolebene haben, interessiert und weniger an so, ich suche halt irgendein Extrem. Ich brauche halt die drastische Gewaltdarstellung für mich persönlich nicht wirklich. Und es ist bei mir eher eine Faszination mit, ja, manchen Konzepten, manchen Monstern, manchen Ideen oder Ästhetiken, die mich abholen. Und das kann eine gut konstruierte Geschichte sein, zum Beispiel, egal, ob sie eben cozy sein möchte oder verstören möchte. Und ich leite immer noch Horror gerne, ich erzähle gerne Horror-Dinge und beschäftige mich damit. Aber ja, ich merke, dass ich manchmal eher vielleicht zu den Bekannten greife, als mich eben etwas auszusetzen. Und ich bemerke, dass ich mehr das Übernatürliche suche, wenn ich Eskapismus will. Also, ich würde jetzt nicht, dass Scream total extrem ist oder so etwas, aber ich hatte jetzt irgendwie mehr Lust, mir so ein Monster anzugucken, als mit einem Serienmörder. Wenn es um Eskapismus geht gerade. Auch wenn der Film mit dem Monster eigentlich gruseliger ist, aber die Begründung ist halt eine andere.
Ja, ja, verstehe ich gut. Ich sage, das habe ich nicht so sehr. Ich finde Serienmörder auch ganz spannend und beschäftige mich damit auch gern mal. Aber es ist immer so phasenweise. Und ich bin halt einfach Fantastikperson. Ich liebe sowieso, wenn es übernatürlich ist. Das ist mehr so der, heute interessieren mich Serienmörder-Dinge. Und das ist dann die Ausnahme, weil für gewöhnlich ist es ein, in der Fantastik schwimme ich zu Hause herum.
Ja, ja.
Aber ja. Diesen Unterschied von, jetzt gerade interessiert mich das mehr aus diesen Gründen, ist es nicht so, sondern eher ein, wenn etwas kommt, was ich als interessant empfinde in Richtung Serienmörder, dann kann es mich sehr leicht packen, weil ich es auch spannend finde. Aber das Übernatürliche hat es oft leichter, mein Interesse zu erreichen.
Ja, genau. Wir waren ja schon ein bisschen beim selber erzählen. Rollenspiel kann natürlich auch immer sehr von der Stimmung abhängen, die man gemeinsam am Tisch schaffen will. Und es sind nicht immer alle Game dafür, es wirklich beängstigend zu machen oder sich darauf einzulassen. Und ich glaube, es ist auch hilfreich, die Begrifflichkeit Cozy Horror im Werkzeugkasten zu haben, um was anderes beschreiben zu können als ich möchte verstörend oder ich möchte pulpy oder ich möchte Comedy. Mhm. Weil dieses ist driftet komplett ins Lächerliche ab, wie man es manchmal bei Runden hat, wo die Leute nicht Game sind, aber trotzdem, also für die
beängstigende emotionale Tiefe, ja.
Genau, und dann halt, ja, dieses so, wo halt aus einmal Lachen, um die Spannung rauszunehmen, dann ein dauerhaftes Lächerliche ziehen wird. Mhm. Und die Charaktere halt irgendwann halt alles Karikaturen sind, die mit Segways rumfahren.
Ja, ich weiß, welche Runde du meinst.
Genau, das und wir waren unterhalten in dem Moment, aber prinzipiell denke ich, dass es halt hilfreich ist, dieses Bedürfnis Cozy Horror ansprechen zu können in Session Zeros oder so vom Gefühl und halt auch um pitchen zu können, was für eine Art Horror eigentlich erwartet, weil eben wenn Leute wie du halt rantreten und sagen wir übertragen dein Verhältnis zu Filmen auf Rollenspiel und sagen, ja, Horror ist mir eigentlich zu viel, ich möchte gar nicht Angst haben. Und dann sagst du, ja, aber vielleicht möchtest du dich gruseln. Aber eben, du hast die ganze Zeit Agency, es gibt eine Lösungsmöglichkeit, es soll letztlich dazu führen, dass wir uns gut fühlen, nachdem wir uns gegruselt haben. Mhm. Und das ist halt ja im Rahmen von Creative Agenda ein Ziel, dass man auf das man hinspielen kann und zu dem alle beitragen können, indem sie die richtige Stimmung an den Tisch bringen.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, und ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, im Rollenspiel ist es bei mir weniger ein Bedürfnis als bei Filmen. Mhm. Deswegen, ich war ja auch bei vielen von deinen Horrorrunden dabei und du weißt, dass ich auch da durchaus all in den Horror gehe.
Genau, deswegen meinte ich, wir übertragen dein Verhältnis zu Film hier. Genau. Weil wir gerade sozusagen das Beispiel haben. Das ist sozusagen nicht in jedem Genre dasselbe Bedürfnis.
Genau, ganz genau. Aber tatsächlich, ich glaube, beim Rollenspiel ist da für mich ein großer Unterschied, ob man jetzt Charaktere spielt, in die man viel Arbeit reingesteckt hat, wo man sich sehr in den Charakter reinfühlt und den auch über eine längere Kampagne spielt oder so. Dann bin ich, glaube ich, eher auf der Seite von Cozy Horror. Ich möchte Lösungen haben. Ich möchte nicht, dass dieser Charakter ein Wrack wird. Mhm. Wobei auch da ist es Verhandlungssache. Ist mal die Sache, was das Angebot ist. Aber jetzt gerade für One-Shots, so Horror-One-Shots, wo ich den Charakter in dem Moment baue, für diesen, ich weiß, es wird Horror.
Ja.
Dass ich eben keine so tiefe Identifikation mit dem Charakter aufbaue. Da fällt es mir sehr leicht, das komplett zuzulassen. Dass dieser Charakter auch der kann auch dann komplett ruiniert werden. Und ich habe Spaß daran. Und es gab Abenteuer, wo mein Charakter auf grausamste Weise verstorben ist. Und ich war so, yes, ich habe gewonnen, weil ich habe diesen Scheiß nicht überlebt. Was auch richtig gruselig war. Und da fällt es mir leichter. Im Rollenspiel spiele ich auch gerne Cozy Horror. Gerade wenn ich geliebte Charaktere habe.
Ja, ich bin da, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad bei dir. Ich habe auch schon einem Abenteuer, wo mein Charakter praktisch eine Vision hatte von der Innenperspektive von so einem, im Grunde Sexualverbrecher. Und da habe ich geX-Karte und gesagt, nee, ich möchte nicht, dass mein Charakter sich jetzt damit beschäftigen muss, diese Perspektive bekommen zu haben. Mhm. Das soll außerhalb dieses Charakters stattfinden.
Verständlich auch.
Ja. Genau, weil das ist halt ein Charakter, der auch in Nicht-Horror-Settings weitergespielt wird und ich möchte den nicht traumatisiert spielen. Und ich möchte halt nicht, dass dadurch, dass sie das hier erlebt hat, es gab halt on-screen überhaupt nicht die sozusagen die sexuelle Gewalt, aber eben dadurch, dass man eine Vision von ihm bekommen hat und ja, jetzt verstehst du, wie diese Person denkt und sowas, wo ich dachte, nee, ich möchte nicht, dass mein Charakter das versteht, weil die Traumatisierung, die dadurch hervorginge, wenn ich diesen Charakter ernsthaft weiterspiele, würde das halt ständig zu einem Thema machen. Und das ist nicht so, wie ich mich beschäftigen möchte, wie mein Charakter das verarbeitet, weil ich möchte mich damit nicht beschäftigen, wie ich das verarbeiten müsste.
Ja, ja. Also ich hätte wahrscheinlich, das halt für meinen, also kommt auf den Charakter an, kommt sehr auf den Charakter an, den man spielt. Es gibt durchaus viele Charaktere, wo ich das nicht getan, also wo ich nicht die X-Karte gezogen hätte, sondern gesagt hätte, okay, ich mache das und ich verarbeite das mit meinem Charakter auf Dauer und spiele das durch. Und es gibt Charaktere, wo ich gesagt hätte, auch X-Karte, für die möchte ich das nicht. Aber es liegt halt auch daran, dass ich als Person damit umgehen kann, dass ein Charakter sich da durcharbeitet. Aber auch nicht für jeden Charakter wäre das okay.
Ja, und ich habe auch eben keine Lust, dass mein Charakter dadurch schwieriger zu bespielen wird oder ich Aspekte rauslassen muss, die für diese Figur ein wichtiges Erlebnis wären, weil sie so traumatisiert und schrecklich sind, dass sie halt jedes Mal eine Inhaltswarnung in das Abenteuer tragen würden, was gar nicht dazugehört, während in einem Horrorabenteuer, wenn die Inhaltswarnung vorher da ist, hier geht es um die symbolische Ebene von sexueller Gewalt, dann kann ich da sagen, dafür bin ich heute bereit, ich lasse mich darauf ein. Oder eben, nee, das lasse ich, dann verpasse ich einen Abend. Aber wenn ich sozusagen an einen bestehenden Charakter dranhänge, ist das für immer ein Teil davon irgendwie. Und ich muss entweder es ignorieren oder damit umgehen oder den Charakter wie so ein Kippschalter verändern, je nachdem, wie die Lines and Veils, also die Limits der jeweiligen Spielrunde sind. Gerade wenn es ein Charakter ist, der eben in verschiedenen Kontexten gespielt wird, dass ich mir da eben das vorbehalte. Aber ja,
Da muss man eben, da müsste man halt einen Umgang mit finden und ich kann absolut nachvollziehen, wenn man das, wenn man sagt, bei dem Charakter passt es nicht oder ich möchte das für keinen meiner Charaktere. Ist absolut verständlich.
Und Cozy Horror ist halt, glaube ich, ein Genre, das sehr gut Horror erhalten kann als Gefühl, als Ästhetik, während so Limits gewahrt bleiben. Und ich glaube, ein paar Spielbeispiele könnten helfen. Also jetzt nicht Spielbeispiele im Sinne von, wie sind wir damit umgegangen, sondern Spiel, die sich mit Cozy Horror beschäftigen. Als erstes würde ich Brindlewood Bay nennen, was sich auf eine bisschen seltsame Weise dem Ganzen nähert. Brindlewood Bay ist halt ein RentnerInnen, sind RentnerInnen, ja. Brindlewood Bay ist ein Spiel, wo RentnerInnen Kriminalfälle lösen, wie man es halt aus What is Your Hobby, Miss Marple und so weiter kennt. Und das Ganze ist ja auch ein Genre, das Cozy Crime genannt wird. Dabei stoßen sie im Hintergrund halt auf im Grunde so eine Cthulhu-mäßige Verschwörung, die die ganzen Fälle zusammenhält und erklärt, warum in ihrem kleinen, beschaulichen Dörfchen Brindlewood Bay so viele schreckliche Dinge passieren, die für sie aber immer noch einen cozy Alltag ermöglichen. Und dadurch, dass eben dieses Cozy von Anfang an im Spiel dabei ist, bei den Grundfragen der Charakter und wie man sie aufstellt, wie man anfängt zu spielen, bleibt es halt meistens da, auch wenn man auf diese Horrorelemente stößt.
Einfach weil die ganze Spielrunde schon auf dieses Cozy eingestellt ist und das daran festhält.
Genau, sich loslassen möchte.
Ja.
Und das Cozy halt auch, das ist, was einen gegen Horror abschirmt. Also sozusagen Brindlewood Bay erklärt einem bis zu einem gewissen Grad, wie halt Cozy Horror funktioniert, eben indem es halt dem Lovecraftianischen Schrecken Dinge entgegensetzt wie, ich gehe nach Hause und streichle meine Katze. Zeit zu stricken. Trinken wir erstmal einen Tee. Und dann, und das hilft halt. Also das ist halt, was die Charakter halt auch zusammenhält.
Ja. Andere Spiele, über die wir auch zum Teil schon geredet haben. Ich glaube, wir hatten über Dreadful Secrets of Candlewick Manor schon häufiger gesprochen.
Ja, ist doch gut.
Absolut. Macht sehr viel Spaß. Gehört zu Monsters and Other Childish Things. Und dort spielt man Kinder, die Verbindungen zu Monstern haben und monströse Fähigkeiten bekommen.
Genau, und ja, Candlewick Manor hat halt dieses eine gruseliges Internat und seltsame Dorfbewohnende, aber man kann es halt auch auf eine Weise cozy spielen, dass es halt nicht in den Horror von Gewalt gegen Kinder in Adoptionssystemen reingeht, sondern einfach ein, wir sind hier in einer spannenden neuen Umgebung, die wir erstmal erkunden können, da befreunden wir uns mit Monstern und creepy Leuten.
Und man neigt, glaube ich, auch dazu, so zu spielen, dass die Kinder es als großes Abenteuer sehen mit ihren Monstern oder mit ihren Monsterfreunden.
Ja. Und Monsters und Other Childish Things ist halt noch mehr so. Da befreut man sich als Kind halt eben einfach mit einem riesigen Monster und hat dann die Probleme, dass das Monster ein Buddy von einem ist. Im Alltag als Kind.
Ich sehe da kein Problem, aber...
Ja, das ist okay. Genau, wo ich es auch sonst noch erlebt habe, ist Changeling. Mehr The Lost als The Dreaming, aber halt das World of Darkness Changeling. Und bei The Lost ist es halt so ein, ja... Ich habe das Trauma erlebt, es hat mich verändert. Also ich war in der Feenwelt, aber ich bin schon entkommen und ich habe jetzt eine Gemeinschaft. Wir können eben dieses, so Found-Family-mäßig können wir dagegen bestehen und zusammen Erfolge habe. Es ist halt selten ohne Agency, weil das Spiel geht halt darum, mit Trauma umzugehen. Aber es geht eben auch darum, dass es dafür Möglichkeiten gibt.
Ja. Dein Trauma gibt dir halt auch neue Optionen, mit der Welt zu interagieren. Also, du hast dich verändert, aber diese Veränderungen sind nicht nur schlecht.
Genau, du kannst sie akzeptieren lernen, und du hast halt eine neue Perspektive gewonnen, die dich mit Menschen zusammenbringt.
Ja.
Das ist nicht unbedingt halt eine Decke häkeln und Tee trinken, aber kann es halt auch sein. Also es sind halt einfach Möglichkeiten, eine Gemeinschaft zu behalten. Der Umgang der Charakter miteinander ist halt einer, der oft eher cozy wird als komplett persönlicher Horror.
Ja.
Ich würde dann halt nochmal so ein paar Spiele nennen, wo es halt einfach darum geht, gegen klassische Monster zu kämpfen. Chill, halt so 80er-Jahre-Klassiker neu aufgelegt. Dann Hexen 1733, Curse of Strahd, beziehungsweise The Ravenloft für Dungeons & Dragons. Das sind ja alles so, hier, wir haben hier so ein klassisches Hammer-Horror-mäßiges Horror-Grusel-Monster und ihr dürft da jetzt gegen kämpfen. Natürlich habt ihr Chancen zu gewinnen.
Ja, ihr seid cool und ihr könnt das. Und wenn ihr euch gut anstellt, dann ist das Monster besiegt und die Welt besser.
Genau. Dann würde ich noch Our Haunt nennen. Das ist halt ein Spiel, wo man Geister im Geisterhaus spielt, die eben da ihre Räume haben und damit umgehen. Sozusagen schaffe ich neue Erinnerungen, erkunde ich die alten, die ich habe, an mein vorheriges Leben. Und das kann auch sehr cozy werden, wenn man sich eben mit diesem Haus identifiziert, das eine Heimat macht.
Ja.
Stichwort so, ja, sich etwas zu eigen machen, zur Heimat. Man schafft ja oft auch Atmosphäre für Rollenspielrunden und für Horrorrunden ist die meist eher cozy. Also es ist halt nicht, dass man auf einem unbequemen Metallstuhl sitzt und in so einer kälteren Temperatur mit unangenehmem Licht, damit es horrormäßiger wird und man sich unangenehm fühlt. Also es ist selten, wie man es gestaltet, sondern meistens werden dann auch irgendwie Kerzen aufgestellt und warme Getränke und ein bisschen Halloween-mäßig und sowas. Also die Atmosphäre, in der die meisten Horror-Rollenspielrunden stattfinden, ist, glaube ich, eine, die eher cozy ist.
Ja, ja. Was mich auch immer an die, ich glaube, immersivste Horrorrunde, die du für mich geleitet hast, erinnert, wo wir im strahlenden Sonnenschein an einem Frühlingstag draußen saßen und plötzlich uns tierisch vor dem Hund der Nachbarn geängstigt haben, weil der plötzlich neben uns, also einfach nur am Zaun auftauchte und wir so drin waren, dass wir im ersten Moment dachten, scheiße, ein Monster, und zweitens manche von uns sich einen tierischen Sonnenbrand im Gesicht geholt haben, weil wir einfach nicht gemerkt haben, wie lange wir da schon saßen, weil wir so vertieft in unserem Horror waren. Die Atmosphäre hätte eigentlich eher zu was Nettem, Fröhlichem inspiriert, aber das Spiel hat uns so reingezogen, dass alles, was eigentlich ein fröhlicher Sommertag war, plötzlich gruselig wirkte. Naja, man macht sich auch eben, wir hatten schon gesagt, bei Horrorfilmen, man wickelt sich auf den Decken ein, macht sich irgendwas Süßes zu essen, macht sich's gemütlich. Und ich kenne das auch von Horrorspielen. Oder von gruseligen Stellen in Spielen.
So bei Computerspielen jetzt?
Ja, auch bei Computerspielen, wo ich zum Beispiel gestern mit einer Freundin im Discord gesprochen habe, während sie an einer gruseligen Stelle im Spiel war, damit sie nicht alleine ist. Ich kenne es von Streamern, dass die sagen, ja, ich kann nur Gruselspiele spielen, wenn ich im Stream bin, weil ich dann meinen Chat bei mir habe. Oder ich spiele die nur mit anderen Leuten gemeinsam, damit wir damit ich nicht alleine bin dabei, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Um eben so ein Teil Coziness zu haben, um gegen den Horror des Spiels zu stehen. Man schafft sich eine Sicherheit, um für den Horror gewappnet zu sein.
Ja, ja. Ich glaube, dass es halt auch ein Erlebnis des Kinos schaffen kann.
Ja.
Dass man eben, also man hat halt so einen Rahmen, der einem als ungefährlich bekannt ist.
Ja.
Du gehst da rein, vielleicht holst du dir ein Getränk oder was zu essen, setzt dich da rein und dann erlebst du diesen Horror. Und dann gehst du da raus mit allen Leuten, die es auch erlebt haben und hast dann sozusagen durch das verlassene Saal nochmal einen Bruch und einen symbolischen, wo du darüber reden kannst und so etwas.
Ja. Und auch währenddessen hast du ja die Reaktionen der anderen, die dich in deinem Erleben bestärken können und so dergleichen.
Ja, ja.
was wir auch jetzt, was die gesamte Cozy-Horror-Diskussion angeht, sehr viel festgestellt haben, dass viele Sachen, die ursprünglich als ganz regulärer Horror gedacht waren, inzwischen nach Jahren, Jahrzehnten teilweise mehr als Cozy-Horror wahrgenommen werden.
Ja, ich glaube, weil eben Bekanntheit und Nostalgie so große Faktoren sind. Also Nostalgie haben wir noch gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist ein Faktor. Wie wir mit Gothic und Psychobilly am Anfang, das sind ja auch Nostalgien, die da mitspielen. Und eben etwas, was früher gruselig war, gerade beim Psychobilly, wird heute sozusagen als einfach ein Ästhetik-Ding weitergetragen.
Ja, und ich glaube auch Ängste, persönliche wie kollektive, können ja auch sich verändern oder verschwinden.
Sozusagen, was früher die Konfrontation war, ist heute Eskapismus.
Ja, genau. Und jetzt gerade Effektfilme, die mit einem erkennbaren Stil, also die einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht super gruselig waren, weil das alles neu war und alles, ja. Das kann halt seinen Grusel schnell verlieren, weil es jetzt nicht einfach nicht mehr gruselig aussieht. Weil es jetzt einfach nostalgisch aussieht.
Ja.
Und nicht mehr diesen Schockfaktor hat.
Ja.
Dabei muss es aber auch die Faszination nicht verlieren. Es kann weiterhin spannend und interessant und immersiv sein, aber es verliert halt an Grusel dadurch, dass man eben, ja, dass es einfach Schockmoment verliert, weil es nicht mehr die aktuellen Ängste anspricht.
Ja, also es ist schwer, den Moment festzuhalten und auch, es ist auch nicht absehbar, was halt nostalgisch wird und was nicht.
Ja.
Also, ja, aber ja, früher Treibsand zum Beispiel oder die Atombombe waren halt viel präsenter in ihren Auswirkungen.
Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum wir als Kinder solche Angst vor Treibsand hatten, als wäre das ein reales Problem. Also bei uns wurde, in meinem Umfeld wurde Treibsand genauso besprochen wie das Verhalten im Moor. Aber ich habe in einem Moor gelebt.
Aha, ja. Ja, vielleicht liegt es daran, dass für euch Treibsand noch relevant war, aber ich hätte das jetzt als so ein 60er-Ding eingeordnet, mit dem Leute haben Angst, dass der Boden aus Treibsand ist, wo man da landet.
Ja, also wir waren halt echt so, ja, es gibt Orte, wo das ein genauso großes Problem ist, wie halt im Mord zu leben. Wir waren überzeugt, das ist so, und man ist besser auf alles vorbereitet, weil wenn man reist, kann man ja zu Treibsand geraten.
Okay, ja, ja.
So.
Kulturelles Echo, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Genau, aber das ist auch halt eins, das halt offensichtlich nicht mehr gruselig ist, während die Atombombe halt einfach eine Art von Grusel ist, mit dem man sich seltener so akut beschäftigt, aber was tatsächlich ein Gefahrenpotenzial ja nicht verloren hat.
Ja, ja.
Ja.
Aber ja, ist schon ein interessanter Punkt, finde ich. So, wann hört es auf, gruselig zu sein oder nur gruselig zu sein und wann bekommt es einen heimeligen und Wohlfühlfaktor dazu, der nicht intendiert war? Einfach aufgrund von Nostalgie, von Veränderungen der Welt.
Genau.
Finde ich einen super interessanten Aspekt.
Ja, und wie wichtig ist auch, um etwas als Cozy Horror zu bezeichnen, die Intention der Entstehungszeit.
Mhm.
Also, wenn man sich jetzt irgendwie die Horrorfilme der 30er Jahre anguckt, mit eben hier Bela Lugosi, Boris Karloff und so, die waren ja nicht alle als Cozy Horror gedacht. Gleichzeitig sollten sie wahrscheinlich auch nicht das gesellschaftliche System aufrütteln oder so, sondern waren halt einfach, hier sind klassische Monster, zu denen machen wir gruselige Filme. Also sie hatten auch damals schon einen nostalgischen Faktor, weil
die Monster auch da schon bekannt waren.
Genau, Dracula und Frankenstein kommen ja eben auch nochmal aus ganz anderen Zeiten.
Hm.
Im 19. Jahrhundert. Und haben da auch viel ihrer ursprünglichen Symbolik verloren. Also Dracula als Angst vor Homosexualität oder als Invasionsroman, also Angst vor Fremden, die einen kolonisieren würden, was halt mehr so ein britisches Empire-Ding war, mit dem, was wäre, wenn Leute dasselbe mit uns machen, was wir mit den Leuten die ganze Zeit machen.
Mhm.
Das war ja schon raus in diesem 30er-Jahre-Teil.
Ja.
Und ja, so entwickelt sich das halt. Und ja, eben diese, manche Sachen werden halt durch ihre Effekte nostalgisch, halt irgendwie so Stop-Motion-Monster.
Es kommt halt immer darauf an, wie gut es ist, weil manche sind auch immer noch gruselig und manche nicht mehr so.
Ja. Ja klar, und eben auch, wie es geframed wird.
Ja. Aber ja, ich glaube, für den Moment, im Prinzip muss man Cozy Horror und Horroraufteilung immer wieder neu zuteilen für den Moment.
Genau. Oder es ist halt eben auch etwas, wo ist es absichtlich als Genre?
Ja.
Und wo ist es halt einfach eine Ästhetik, die entstanden ist, die von dem Genre rezipiert wird? Also, wenn wir uns die 80er-Jahre-Sachen angucken.
Mhm.
Das Ding. Die existieren halt und heute haben sie sicherlich eine andere Wirkung als damals, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war alles Cozy Horror oder halt irgendwelche Slasher-Filme da. Irgendwie mhm. Halloween ganz sicher nicht als Cozy Horror gedacht, sondern eben als ein Slasher-Film. Aber wenn jetzt eine Jugendserie wie Stranger Things das rezipiert, dann wird es Cozy Horror.
Ja.
Also Stranger Things finde ich dann eigentlich ein ganz gutes Beispiel für den komplett nostalgiegetriebene Art von Cozy Horror. Also es passieren gruselige Sachen, aber letztlich wird es halt immer zu einem coolen Ende geführt und so. Ich erwarte nicht, verstört zu werden. Ist es eine Fallhöhe drin, aber ist alles eben, es bewegt sich in einem bekannten Rahmen, der durch die 80er gesetzt ist.
Ja. Also ich meine, man kann Dinge halt sehr zielgerichtet als Cozy Horror machen,
ja,
herstellen und produzieren. Aber ich glaube, der Punkt ist halt einfach Dinge, die, ich will jetzt nicht sagen veraltet sind, aber die eben nicht mehr im Zeitgeist gruselig sind, können über die Zeit auch von einem intensiveren Horror oder anderem Horror zu Cozy Horror werden in der Rezeption.
Weil es aus meiner Jugend kommt, fühlt es sich cozy an.
Mhm. Die Ängste wurden für mich persönlich oder gesellschaftlich überwunden, haben sich verändert oder sieht technisch einfach nicht mehr so gruselig aus wie zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja. Du hattest Sleepy Hollow ja schon erwähnt, um mal einen Tim Burton-Film zu haben. Wenn ihr über Tim Burtons Rassismus mehr informiert werden wollt, wir haben in unserer Folge zu Halloween, die Halloween hieß, mal im Detail darüber gesprochen. Ist uns bewusst, wir reden jetzt halt gerade über diesen einen Film. Genau. Weil er macht halt oft Cozy Horror und nutzt halt eben sozusagen eine Horror-Ästhetik für eine Geschichte, die strukturell nicht verstörend ist.
Mhm.
Und Sleepy Hollow ist halt sein Rückgriff auf die Hammer Studios-Ästhetik, was ich halt schon bei Hexen zum Beispiel erwähnt hatte. Halt einfach diesen speziellen Vibe, der dabei ist. Und der ist auch ein bisschen Halloween verknüpft und hat halt eine bestimmte Art von Effekten und Aussehen. Und das ist halt was Sleepy Hollow sehr, sehr gut imitiert.
Ja. Auch viele Tim Burton-Filme einfach verschiedene Aspekte von Horror-Ästhetiken aufgreifen, in seiner Ästhetik dann neu aufgesetzt. Es spielt eben immer mit irgendwelchen Horrorelementen und macht ein Cozy-Horror-Ding draus. Und ich glaube, die ganze Ästhetik macht einen Teil des Cozys aus, aber auch eben die Erzählstruktur.
Es wäre ein Bruch, wenn er in derselben Ästhetik, wie er sonst immer erzählt, eine tatsächlich verstörende Horrorgeschichte erzählen würde, die nicht Eskapismus ist.
Ja. Und ich meine, die Filme haben ja eine riesige Fanbase. Ich meine auch einfach sehr viel bei Frauen. Und ich finde es einfach schön, dass, wenn man da ein Fan von dieser Ästhetik ist, auch einfach jetzt einen Begriff hat für den Vibe, den man sucht.
Ja, aber irgendwie doch nochmal einen mitzugeben. Er hat ja doch entschieden, dass in dieser Ästhetik halt People of Color eigentlich keinen Platz haben sollen.
Was ich so absoluten Bullshit finde. Weil in den Filmen, in dem er damit konfrontiert wurde, dass er People of Color aufnehmen muss, passen sie wunderbar rein, erstaunlicherweise. Wie kommt das nur?
Ja, aber das ist halt eben das Beispiel von Cozy für wen auch.
Ja.
Also, für manche Leute sind halt vielleicht einfach so diese ganz brutalen Zombie-Filme so 70er bis 90er irgendwie. Vielleicht ist für manche Leute sicherlich auch cozy, dieses so. Ja, da damals konnte man noch ungefiltert stumpfe Gewalt sich angucken und es war einfach entspannt so.
Wenn man da Spaß daran hat,
bitte. Ja, genau, das ist halt eben auch so, das muss man ja nicht ernst nehmen. So, ich lache, wenn ein Kopf fliegt und niemand muss mir politisch korrekt da reinreden. Also ich glaube, das ist für manche auch ein cozy Gefühl, sozusagen, als das unreflektierter war.
Ja.
Und sein durfte.
Ich finde auch, dass es das weiterhin sein darf. Also Monster Hunting ist ja von sich einfach ein großes Bedürfnis. Leute wollen Monster haben, die sie gewaltsam umbringen können in der Fantasie. Das kann befreiend sein und das kann entspannend sein und ohne dass da irgendwie man über irgendwelche tieferen Symboliken nachdenken muss oder möchte.
Ja, aber als Mitglied einer marginalisierten Gruppe, die gerade zum Monster hochgeredet wird, finde ich genozidale Gedanken und man darf Monster einfach töten, eben nicht mehr cozy. Das heißt nicht, dass ich solche Sachen nicht ansehen kann. Es ist auch nicht so, dass ich keine Monster-Rollenspielabenteuer oder sowas mehr leite, aber eben der Begriff des Monströsen und der Umgang damit ist halt einer, der für mich ja
schwieriger geworden ist.
Ja, genau, sozusagen. Ich kann weniger Freude in enthemmter Gewalt auf dem Bildschirm empfinden. Und das ist halt jetzt keine Aussage darüber, in welchem Kontext diese Filme jetzt mal tatsächlich gemacht wurden, sondern einfach eine darüber, für wen ist was cozy. Genau, wir hatten ja, um noch mal wieder ein paar Perspektiven reinzubringen, du sagst halt auch immer, für dich sind Vampirfilme kein Horror.
Absolut nicht. Ist jetzt ein großer Umschwung vom Thema. Vampirfilme sind für mich im Prinzip Softpornos mit eventuell Grusel- oder Abenteuerelementen. Und ich kann die Perspektive nicht einnehmen, dass das Horrorfilme sind. Es geht nicht.
Aber du erkennst schon an, dass es strukturell Horrorfilme sind. Sie ängstigen dich nur nicht.
Ja. Ja, ich erkenne an, dass es strukturell Horrorfilme sind. Ich sage aber auch, dass ich Vampir und manche anderen Monsterfilme, das ist eine bestimmte Art von Horror, die andere Aspekte reinbringt als viele andere Horrorfilme und alle andere Horrormedien. Aber wir können auch gerne einen Moment bei dem, ich sag mal, sexuellen Part einfach bleiben oder dem kinky Part oder dem, wie auch immer man es bezeichnen möchte, denn es ist ja auch nun mal eine ganz große Welle in den letzten Jahrzehnten gewesen von Romantasy-Sachen und Monster-Fucking-Geschichten, wo eben die vor allem Vampire als sexy oder wertvolle romantische Partner dargestellt wurden. Letzteres ist für mich eher kritisch.
Ja, nee, ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt. Du bist halt nicht allein, dass du es so siehst.
Genau.
Sondern Vampire sind halt auf jeden Fall ganz groß darin, eine andere Art von Eskapismus zu bedienen. Der jetzt nicht notwendigerweise der, ich fühle mich cozy und gemütlich, aber halt schon der, ja, aber eigentlich ist es halt auch irgendwo erotisch, Eskapismus. Und der wird halt nicht immer noch nicht gebrochen, dass einem aufgezeigt wird, und das ist eine ganz, ganz schlechte Idee und du sollst dich schämen, solche Gefühle zu haben, sondern manchmal auch und so. Und ja, und wir gönnen uns das jetzt.
Ja. Genau, ist dann die Frage so ein bisschen, wenn man es sexy findet, macht es das cozy? Ich würde eher sagen, eigentlich nein. Aber es nimmt schon einen grauen Anteil und einen verstörend Anteil, es nimmt eigentlich den verstörenden Anteil für mich nicht raus. Es ist eine ganz andere Art von verstörend.
Ich glaube, für viele aber schon.
Ich glaube auch, für viele schon. Ich bin zu reflektiert dafür. Also, und es soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Leute nicht keine reflektierten Menschen sind, aber ich habe eine ganz spezielle Art, das zu reflektieren. Und die macht es für mich auf eine andere Weise verstörend, aber auf eine Weise, die ich extrem genieße.
Ja, und ich glaube, erotisierender Horror ist nicht dasselbe wie Cozy Horror.
Nee.
Aber es ist auch etwas, was Horror modifiziert und auf ein anderes Gefühl abzielt.
Ja.
Und es ist auch da wertvoll zu betrachten, dass es ein Bedürfnis ist, das existiert und das eben ja, mit dieser Ästhetik arbeitet. Und natürlich gibt es auch Beispiele wie Twilight oder sagen wir mal Underworld, die halt viel Abgründiges rausnehmen, um es halt sexy oder ja, nee, um es sexy zu machen, nach den jeweiligen Vorstellungen der Schaffenden.
Ja, und ich muss sagen, ich weiß, dass das für viele dadurch tatsächlich attraktiver wird. Für mich nimmt, wenn das Verluströsere verschwindet, nimmt es auch viel raus. Also für mich wird es dadurch uninteressanter. Wobei bei Underworld der erste Teil, den fand ich noch ziemlich gut. Weil der hat noch viel Monströses drin gelassen. Das wird dann halt sehr palpig in den weiteren Teilen. Also,
ja.
Und das ist schon. Dadurch, ja. Und, also die späteren Teile haben halt einfach, die sind so palpig, dass es halt einfach das Monströse rausnimmt und für mich dadurch langweiliger wird. Und über Twilight muss ich da gar nicht reden. Ich finde die Beziehungsstrukturen, die dargestellt werden, ganz grauenhaft.
Ja, ich sage mal, von der Qualität her sehe ich Twilight und Underworld auf einem ähnlichen Level. Aber die Botschaft, spar dich bis zur Ehe auf und heirate einen Mormonen oder kauf dir eine enge Lederhose, sind halt in ihrer Gefahrenlage unterschiedlich zu bewerten.
Ganz genau, ganz genau. Underworld ist halt auch einfach nur Fun. Es macht Spaß, es ist sexy und unterhaltsam. Und bei Twilight sehe ich immer ich kann nicht über die Symbolik hinwegsehen.
Genau, aber es ist halt dasselbe wie Leute, die Twilight als harmlosen Spaß sehen.
Ja,
ist auch interessant und sexy. Und das ist okay, wenn ein Film exakt das ist. Und ja, für dich ist es halt nicht cozy und du kannst nicht drüber hinwegsehen, aber für andere Leute ist es das. Und
das ist okay.
Ja.
Ich judge nur ein bisschen. aber ich glaube auch, dass wie Ace oder Arrow man ist oder Allo, das spielt schon alles mit rein.
Ja, also Monster für mich eher reizlos als eher Ace-Person und für dich vielleicht durch Aromantik Twilight nochmal besonders langweilig.
Ja, also für mich ist auch der ganze Romantasy-Hype geht so ein bisschen an meinen Interessen vorbei, weil ich wenig Interesse an romantischen Geschichten habe. Ich habe gar kein Problem damit, wenn romantische Geschichten mitspielen. Aber wenn die romantische Geschichte oder der Wunsch nach einer romantischen Geschichte der Kern des Ganzen sind, dann verliert man mich oft. Und deswegen, obwohl ich komplett von Vampirfilmen und alles abgeholt bin, bei Romantasy verliert es mich wieder. Ich brauche das Monströse. Das macht einen Teil der Attraktivität für mich aus. Mhm. Und eben dieses ich habe keine Illusionen von, aber ich könnte das Monster ändern. Für mich, zu mir könnte es nett sein. Ich meine, klar, bei manchen Monstern kann das sein. Ist eine schöne Vorstellung. Die Illusionen habe ich für gewöhnlich nicht. Und wenn man mir die Frage stellt, wenn es Vampire real geben werden würde, ob ich wollen würde, dass ich zum Vampir gemacht werden würde, ich weiß die Antwort nicht. Weil dieses Monströse ist für mich gleichzeitig sehr anziehend und sehr abschreckend. Mhm. Und diese Dualität ist für mich ein Spannungsfeld, wo ich sagen muss, wo wahrscheinlich einfach mein Kink anspringt. Weil es eben so Power-Dynamiken sind. Ja, da ist einfach so ein gegenseitiges Spiel, so was Spielerisches drin für mich. So ein Jagdimpuls drin und das ist für mich alles spannend und in der Fantasie ist das super, aber ich muss mich davon auch abgrenzen können, weil es halt auch gleichzeitig sehr gruselig ist, weil es mich auch mit meinen, ich sag mal, gewaltsamen Tendenzen konfrontiert, die ich halt auch nur in der Fantasie auslebe. Aber ja, für mich ist da ein großes Spannungsfeld. Und das ist, was für mich interessant macht. Und ich weiß, dass es für viele nicht so ist. Und für, ja, da sehe ich dann, da ist dann oft eher die Romantasy, die sich einfach in dem ist, das Monster kann sich für mich ändern. Oder es ist halt ein Monster, aber nicht zu mir. Und das, ja, schöner Gedanke, spiele ich auch manchmal mit, aber eigentlich ist es nicht das, was mich anspricht. Und dadurch hat es halt wieder auch einen extremen Grusel für mich. Aber das ist ein Grusel, den ich mag.
Cool, ja.
Also, komplexes Thema.
Ja, ich würde dann nochmal einen harten Umschwung machen und zu Cozy Horror für Kinder kommen.
Mhm.
Weil das ist halt auch etwas passiert. Es werden Gruselgeschichten für Kinder erzählt, es wird auch Monsterästhetik für Kinder
ja.
und Gruselästhetik für Kinder rezipiert, was halt eben aus eigentlich erwachsenen Horrorgeschichten kommt mit halt Vampire, Werwölfe, Monster und so etwas. Das wird auch schon an sehr junge Leute vermarktet.
Ja. Ich meine, allein schon Serien wie Der kleine Vampir, Katja und die Gespenster. Falls jemand die nicht kennt, Der kleine Vampir ist ein kleiner Vampir, der sich mit einem Menschen anfreundet. Und seine Familie ist nicht so begeistert davon, dass sich ihr Kind eher so versucht, mit Sterblichen rumzutreiben, weil es ist für sie Essen. Bei Katja und die Gespenster geht es darum, dass ein Mädchen in ein Geisterhaus nicht wirklich zieht, aber das dann zur Verfügung hat und sich mit den Gespenstern anfreundet. Alles großartige Geschichten, die ich als Kind sehr mochte. Also die haben halt Gruselelemente, aber die sind halt nicht gory oder super intensiv.
Ja, nee, es ist halt cozy Horror.
Es ist halt einfach cozy Horror.
Genau, kindgerecht und halt eben, was ist Graf Dracula oder die Ketchup-Vampire und so. Es gibt ja sehr, sehr viel, was halt einfach in diesem Bereich arbeitet und das zeigt halt, ja, für so kindgerechte Geschichten als Eskapismus funktioniert das auch. Und diese Ästhetik ist so weit durchgefiltert durch die Kultur, dass es mittlerweile eben einfach kindgerecht umsetzbar ist.
Genau. Also man kann es halt einfach gerecht für jeden Geschmack umsetzen, würde ich sagen.
Genau.
Und ein Punkt, den ich noch machen wollte, der da mit reinfällt, so ein bisschen, aber auch gerade zu dem, was ich eben meinte, dass Vampirfilme auch beim Horror eine andere Geschmacksrichtung sind. Und auch viele andere Monsterfilme ist die Perspektive. Und es kommt auch gerade bei den Kinderfilmen sehr oft, oder bei Kinderserien, dass du die Perspektive des Monsters mitbekommst. Also, dass nicht nur die Perspektive der Opfer gezeigt wird, wie in vielen Slasher-Filmen oder in Splatter-Filmen, wo man sich vielleicht wehren kann, aber es ist nur Gewaltexzess möglich. Du bekommst hier auch die Perspektive des Monsters gezeigt. Oft haben die Charaktere dadurch mehr Möglichkeiten, mit dem Monster zu interagieren. Und ja, vielleicht auch eher in eine Happy-End-Richtung abzudriften. Und dadurch, dass die Perspektive des Monsters reinkommt, hast du einfach auch, ich sag mal, mehr Identifikationsmöglichkeiten mit Aspekten vom Monster. Und wenn du dich mit deinem Gegner identifizieren kannst, ist es einfach irgendwo eine andere Art von Grusel. Als wenn es einfach dieser Schrecken ist, den du nicht verstehst und dem du nichts gegen auszusetzen hast. Und ich glaube auch gerade in den Kinderserien wird das viel mitbehandelt, aber auch gerade bei Vampirfilmen und bei vielen Monstersachen, auch Werwolfsachen und so, greift das sehr viel, dass du eben diese Dualität der Blickwinkel hast. Innerhalb der ganzen Geschmacksrichtungen von Horror. Warum haben wir das Thema aufgegriffen? Es wurde sehr viel diskutiert in den letzten Monaten oder vor ein paar Monaten. Und es ist sehr viel Kritik auch gegenüber Cozy Horror aufgekommen. Im Gegensatz zu bei vielen anderen Horror-Untergenres wurde Cozy Horror spezifisch kritisiert.
Ich glaube, es ist nicht nur fliegerweise übermäßig kritisiert worden. Es ist halt hier wurde eine Definition gefunden, wir sind uns noch uneins, was sie bedeutet.
Mhm.
Hier wird es aufgestellt als eine These und Leute reden jetzt drüber und für manche Leute ist es, das beschreibt exakt, was ich nicht mag und was ich nicht will. Und das gruppiert Sachen, die ich nicht mag, mit Sachen, die ich mag, auf eine Weise, die mir missfällt. Also ich glaube, das ist halt viel auf diese Reaktion von ich widerstrebe einer Einordnung, was halt bei Genre das sozusagen nachträglich definiert wird oder das nachträglich aus der Analyse rausgearbeitet wird, fast zwangsläufig passiert, dass Leute nicht unbedingt zufrieden damit sind.
Hm.
Und gleichzeitig wird halt sonst Horror im Extrem oft von Leuten kritisiert, die Horror nicht mögen.
Ja.
Oder halt eben auch was Schädliches darin sehen.
Mhm.
Und hier wird halt dann eine Form von Horror benannt, die halt das, was sonst oft am meisten kritisiert wird, rausnimmt. Mhm. Also das Schockierende, den Exzess und so. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass halt die Reaktion ist, hier möchte jemand sozusagen unseren Horror zähmen. Oder unser Genre, die Sprengkraft nimmt. Daher kamen dann halt Formulierungen wie, dass Cozy Horror als Genre gentrifizieren würde. Was ich halt für einen falschen Ansatz erachte. Aber ich sehe, woher es kommt. Also. Mhm.
Ja, ich muss gestehen, ich nicht ganz so, aber lass uns erstmal das Argument noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, nehmen wir mal beispielhaft eine Person, die sehr gegen Cozy Horror gesprochen hat als Genre, halt aus dem Literaturbereich. Gretchen Falker Martin, das ist eine Transfrau und Autorin, auch Filmrezensentin, und die hat Manhunt geschrieben, was halt so ein Roman ist, der während einer Gender-Apokalypse, wo halt alle Männer von einer scheußlichen Krankheit befallen sind, spielt, und das Ganze parodiert als ein Genre, das halt oft sehr mit essentiellen Vorstellungen von Geschlecht, biologistischen Vorstellungen von Geschlecht arbeitet, indem halt die Figuren am Anfang aus einer queeren Wohngemeinschaft ausgestoßen werden, weil sie als zu männlich erachtet werden, obwohl sie halt nicht betroffen sind von der scheußlichen Krankheit. Und dann kämpfen die sich halt durch so eine Postapokalypse und töten J.K. Rowling. Und es ist alles sehr gewaltsam, aber es trifft halt auch Aussagen über halt, ja, dieses Genre und Diskurs mit Gender und queer-interne Konflikte. Und ich halte es für einen wertvollen Beitrag zum Genre irgendwo. Aber es muss halt auch nicht alles derartig nah am Diskurs sein. Mm. Und ein Genre parodieren und kritisieren, wie das es schreibt. Also das ist nicht, wie alles sein muss, aber
Also es ist ein guter Beitrag,
ja,
der auch wertvoll ist. Aber Punkt. Einfach Punkt. Es ist ein gutes Buch.
Genau, ich glaube aber nicht, dass sie das halt selber auch so sehen, wie das alles so sein muss, aber gleichzeitig meint sie halt, die Sprengkraftgenre geht verloren und es werden keine Normen mehr gebrochen, sondern bestärkt erfüllt durch Cozy Horror, gesellschaftliche. Und das ist halt, was es so auch für viele. Ich nehme sie jetzt einfach mal beispielhaft als eine Person, aber ja. Und viele glauben halt, dass Horror Konventionen brechen soll und Unwohlsein hervorrufen, weil das ist der Wert. Oder halt eben, dass Horror immer schockierend sein sollte für den Mainstream, weil das macht es zu Horror und das macht es besonders, das ist, warum das Genre, also was Freude daran macht. Und dann kommt halt das Identifizierungsargument, dass im Kapitalismus es leichter sei, gefällige Meinungen zu verkaufen, die massentauglich sind, und dass wichtige Projekte, die eben eine Aussage hätten, kein Geld bekommen würden, wenn eine Alternative wie Cozy Horror sich durchsetzt. Und eben, ja, es gibt Momente, wo ich sehen kann, wie diese Argumentation greift. Ich verstehe, wo sie herkommen, aber ich würde mich denen halt nicht in Bezug auf eine Ablehnung von Cozy Horror als Konzept oder der absichtlichen Herstellung von Cozy Horror als Fiktion anschließend.
Ja, ich meine, der letzte Punkt, dass halt Projekte kein Geld bekommen, weil jetzt stattdessen Cozy Horror Trend ist, das kann passieren. Für den Moment.
Noch ist es kein Trend. Also.
Genau. Wenn Cozy Horror ein Trend wird und viel Geld in Cozy Horror Projekte fließt, weil das gerade sich zum Trend hocharbeitet, dann kann das Geld von anderen Projekten abziehen. Aber das liegt einfach an dem, wie Trends funktionieren.
Aber ist es denn wirklich so, dass jetzt, wenn mir noch eine Exorzist-Fortsetzung kommt oder nochmal The Conjuring oder nochmal irgendeinen seltsamen Footage-Film, dass das die Produkte mit wirklicher sozialer Sprengkraft sind, oder sind das halt auch einfach nur Fortsetzungen, die den Trend weiter bedienen? Also ja, natürlich, Leute wollten das machen und bestimmt sind auch viele Gedanken reingeflossen, aber es ist ja immer so, dass sichere Projekte gemacht werden. Und ja, auch wenn eben Nope oder Get Out entstehen oder Midsommar, auch, also die goldene Zeit des Horror wird nicht vorbeigehen, weil es mehr Möglichkeiten gibt und es werden halt immer auch schon Projekte gemacht.
Ja, und ich meine, Gewaltdarstellung an sich ist jetzt auch nicht wirklich ein großer Wert oder hat soziale Sprengkraft. Nicht, dass man es nicht genießen dürfte als Film einfach, den man aus Spaß guckt oder so. Aber da trifft das ja genauso wenig zu. Also nur weil etwas weniger Gewalt drin hat, ist das ja nicht gleichzusetzen mit, es hat weniger sozialen Wert. Und ich kann vielen der Argumente da einfach nicht folgen, indem dass ich nicht sehe, dass es hier eine Dualität gibt, wo das eine wertvoll ist und das andere nicht. Es haben einfach Cozy Horror und sozialkritischer Horror und anderer Horror erfüllen einfach unterschiedliche Bedürfnisse und keines davon wird die anderen dauerhaft verdrängen, selbst wenn eines davon für eine Zeit lang enttrennt wird und mehr gefördert wird.
Ja, also mein Punkt ist halt auch eher, die Bezeichnung Cozy Horror ist ja das Ergebnis von Analyse.
Ja.
Also das ist eine Analyse, das ist was entstanden ist als Begriff, um etwas Existierendes zu beschreiben und nicht was künstlich geschaffen wurde und daraufhin wurden Produkte entwickelt, um diesen...
Um dem zu entsprechen, ja.
Genau, und es ist halt auch nicht, dass Leute, die vorher keine Berührungspunkte zu Horror hatten, jetzt in das Genre streben und dort Plätze besetzen. Es ist halt eher, es lässt sich besser ausdrücken, was gemeint ist bis zu einem gewissen Grad.
Und was wir schon immer gemacht und gemocht haben, hat jetzt einen neuen Namen bekommen, mit dem es spezifischer benannt werden kann.
Genau, von dem man sich aber auch abgrenzen kann. Und ich sehe jetzt halt das Bedürfnis nach Cozy Horror nicht als ein Privileg. Ich sehe es bis zum gewissen Grad als Privileg, wenn man sehr, sehr viel Horror cozy finden kann, weil es keinen Bezug zum eigenen Leben hat.
Mhm.
Aber jetzt prinzipiell die angesprochenen Bedürfnisse, die halt, wie man sagt, schon für Kinder teilweise interessant sind, weil sie sich mit Grusel im sicheren Rahmen beschäftigen wollen, das spannend für sie ist. Oder eben Eskapismus in Horrorgeschichten zu finden, ist für mich alles nichts, was ein Privileg ausdrückt, sondern einfach ein menschliches Bedürfnis umschreibt. Und das ist halt ein Weg, Horror zu gruppieren, der sich auf dieses Bedürfnis richtet.
Ja. Und halt auch viele, die Fans von Cozy Horror sind ja marginalisierte Personen. Und zu sagen, Cozy Horror hat keinen Platz im Horror, ist dann so ein Gatekeeping, das dann auch wieder viele marginalisierte Leute trifft. Also ich sehe da einfach keinen, außer der Angst, dass das eigene Projekt nicht finanziert wird, sehe ich nicht wirklich große Sprengkraft in der Analyse davon, warum Cozy Horror nicht der neue Trend sein sollte.
Ich glaube, die Gentrifizierungsargumentation greift tatsächlich nicht gut.
Hm.
Ich verstehe schon das Bedürfnis von Abgrenzung.
Ja, aber das ist ja auch okay.
Genau, das ist ja, wie Genre entsteht. Und ich verstehe vielleicht auch die Ablehnung im Sinne von, ich möchte nicht, dass diese Sachen jetzt so gruppiert werden, weil das ist in der Vergangenheit nicht mit dieser Intention entstanden und das wird jetzt darauf projiziert und das war ja nicht cozy oder für mich ist es das nicht und halt diese...
Hm. Ich verstehe es auch. Die Grenzen sind aber halt auch einfach fluide. Generell Genregrenzen. Da fließt ja vieles ineinander. Und klar, für eine Person kann es Horror sein, für andere Personen kann es Cozy Horror sein. Es gibt halt Sachen, wo man sich bestimmt auf eins einigen kann. Oder sich ein Großteil auf eins einigen kann. Ich verstehe auch, dass man frustriert davon sein kann, dass jetzt Dinge, die man, wenn man den Begriff gerade nicht, vielleicht nicht mag und Sachen, die man als tolle Horrorfilme sieht, werden dann da eingeordnet, dass sich das doof anfühlt. Aber für mich dagegen ist es ein sehr hilfreicher Begriff.
Ja, genau. Und die allermeisten Genres werden ja nicht sofort benannt oder kommen aus Literaturwissenschaft, haben eine klare Definition. Selbst da haben sie es nicht, sondern manchmal ist es Bewegung, die sich entwickelt, manchmal entsteht es durch Analyse im Nachhinein und wird dann zu einem imitierten Ding, weil Muster da ist, das man bearbeiten kann. Ich würde jetzt halt eher Cozy Horror in die Richtung einordnen.
Mhm.
Aber ja, ist jetzt halt gerade auch einfach Diskurs im Internet, der Genres findet, definiert. Und manchmal ist halt, was weiß ich, Tumblr das, was früher das KG de Cinema war, also französische Filmzeitschrift, die, indem sie Filme nach dem Zweiten Weltkrieg rezensiert hat, das Muster von Film Noir sozusagen rausanalysiert hat. Und das ist jetzt halt eine Genrebezeichnung, die sich durchgesetzt hat und immer wieder verwendet wird und die auch Leute absichtlich nutzen als Ästhetik. Und die ersten Filme, die sie als Film Noir analysiert haben, wurden halt nicht absichtlich als solcher hergestellt. Mhm. Und ähnlich ist es mit Cozy Horror. Und wenn wir jetzt sagen, das ist eine wertvolle Genre-Definition, die setzt sich durch, dann werden Leute wahrscheinlich absichtlich Cozy Horror machen irgendwann. Und es so bezeichnen, um zu beschreiben, was es ist. Und es ist ja jetzt keine Bewegung von politischer Tragweite wirklich. Also natürlich ist es auch politisch zu sagen, wir brauchen Eskapismus, der uns nicht verstört, oder wir brauchen Eskapismus, der für mehr Leute eskapistisch ist. Aber es ist nicht dasselbe wie jetzt so wie Hope Punk, was ein eigenes Manifest braucht und eben tatsächlich eine hier, ist es Punk oder ist es ein politischer Bruch von Normen, Hoffnung zu beschreiben? Und Cozy Horror ist halt eher so, ja, manchmal ist es auch okay, sich ein bisschen zu gruseln und sich wohl dabei zu fühlen und sich danach mit das andere zu beschäftigen. Mhm. Eventuell mit wichtigen politischen Dingen.
Ja. Wie Filmdiskussion entsteht und wo Filmdiskussion entsteht und wo Begriffe entstehen, verändert sich halt über die Zeit und über die Art der Medien, mit denen wir kommunizieren. Und deswegen, ob die Begriffe am Ende verwendet werden und sich einfügen in das, was in Medienwissenschaft benutzt wird, was von Laien benutzt wird und was einfach als Suchhilfe benutzt werden kann, wenn man Genres eingrenzen möchte oder ausschließen möchte. Das wird sie einfach noch zeigen. Und da ist halt inzwischen auch die Diskussion auf Internetforen und Plattformen einfach ein Ort, wo so etwas entstehen kann und was sich vielleicht in den Mainstream einfügen wird. Oder auch nicht, wir werden es sehen.
Ja, auf jeden Fall erstmal ein Begriff, den wir wertvoll finden und der interessant ist, um sich anzusehen, wie man gruselige Medien konsumiert oder eben gruselige Medien herstellt, wenn man schreibt oder Rollen spielt oder andere kreative Dinge tut oder vielleicht auch podcastet. Wenn ihr auf jeden Fall Anmerkungen zum Genre habt oder zu unserer Sendung, ihr findet uns nicht mehr auf allen sozialen Medien, aber auf einigen. Das wären FetLife, Mastodon, Discord, Facebook. Und mich zumindest findet ihr auch auf Blue Sky. Ihr könnt uns aber auch direkt auf der Homepage einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns schreiben an nerdisthehobby@gmail.com. Ihr könnt bei allen Podcast-Aggregatoren einen Hochdaumen und ein Abo hinterlassen. Und natürlich, wenn ihr über Podcasts redet mit anderen Leuten, dann hinterlasst ja auch eine positive Botschaft. Und ich möchte euch dazu anhalten, das auch für uns zu tun. Das ist, was am meisten hilft, um einen Podcast zu verbreiten. Das Ganze kann natürlich auch online stattfinden. Sprecht in den Medien, die euch zur Verfügung stehen. Und ja, wir geben auch in jeder Folge ein paar Tipps und manchmal auch ein paar in eigener Sache, was auch heute wieder der Fall sein wird. Denn ich habe ein Zusatzband für Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen geschrieben, der sich um Halloween dreht. Heißt, die Angst geht um in Fräulein Bernburgs Pensionat. Da findet ihr eine Beschäftigung mit dem Thema Angst in den 1950er Jahren und ja, Mid-Century Halloween-Ästhetik und wie man das Ganze ja, zu einem Spiel vereint. Außerdem bin ich ein Bonusziel gewesen bei Follow von unserer Freundin Andrea Rick, Plot Bunny Games. Dort werde ich demnächst den Roadtrip als eine der Questen schreiben. Das Ganze befindet sich gerade in den letzten Stunden seiner Finanzierung und ist ziemlich erfolgreich gelaufen. Also ein cooles Spiel, das ihr euch eventuell ansehen könnt. Weiter geht's mit weiteren Freunden des Podcasts. dem nerdigen, niveauvollen Trash-Talk. Dort läuft gerade der Goldene Stefan, also eine Abstimmung für ja einen Publikumspreis. Und nominiert bin ich unter anderem mit Hase, wir haben ein Dungeon gekauft und Viva la Queerbar. Freunde von Bernburgs Pensionat für junge Damen, die könnt ihr dort direkt anklicken. Wir freuen uns, wenn ihr es tut. Ansonsten Shoutout an Kate Bullock und ihr Projekt Tales of Horatius. Das ist Monsterfucking-Erotika. Und sie hat gerade ein neues Buch rausgebracht und betreibt ein Patreon. Also wenn das euer Genre ist, hört euch doch da mal um.
Und in diesem Sinne, mach es dir gemütlich. Setz ein heißes Getränk auf. Zünd Kerzen an. Breite die flauschige Kuscheldecke aus. Fick ein Monster und willkommen in deinem neuen Leben.